Ja, ich weiß nicht, wer von euch gerne Prüfungen mag. Prüfungen sind so ein bisschen ambivalent. Man fragt sich dann, schaffe ich das? Falle ich durch? Bekomme ich das hin? Bin ich am Ende mit mir selbst zufrieden? In diesem Jahr ist es andersrum nicht. Wir werden geprüft, sondern das Schöne ist, wir dürfen prüfen oder wir sollen prüfen. Dazu fordert uns die Jahreslosung auf. Sie steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Links seht ihr es ja schon. Prüft alles, behaltet das Gute. Also es geht darum, genau hinzuhören, hinzusehen, sich Gedanken zu machen, ob die Dinge gut sind. Wir werden nachher anschauen, wie das aussehen kann, ob man was ändern muss, ob man so bleiben darf, was man damit anfangen soll, was man gehört hat. Solches Prüfen kann Leben retten. Ein Beispiel, ich habe euch ein Bild mitgebracht, Pilzsammler. Mein Vater hat Pilze gesammelt, der hat nie einen Kurs besucht, die ersten Male kam er zurück. Mit Pilzen, er hat Gott sei Dank nur die Röhrlinge gesammelt, also die sind nicht ganz so gefährlich, hat nur die Röhrlinge gesammelt, hat seine Mutter gesagt, ich habe gesammelt, du darfst probieren. Meine Mutter hat es tatsächlich probiert, mein Vater hat es nachher auch gegessen, mir hat das als Expertise nicht so richtig gereicht. Ich habe mich ehrlicherweise nicht, wenigstens zu Beginn getraut, die Pilze zu probieren. Mir wäre lieber gewesen, ein Fachmann hätte noch mal drüber geguckt, weil mindestens einmal hat mein Vater so einen Gallenröhrling da drunter gehabt und wenn man die mit den anderen vermischt, der ist nicht giftig, aber dann schmeckt alles, wie der Name sagt, ganz blöd und musste weggeschmissen werden. Es ist also wichtig zu prüfen. Prüfen kann manchmal Leben retten, vor allem wenn man dann noch Pilze sammelt, die unten die Lamellen haben, dann wird es spannender und schwieriger. Dann gibt es welche, die sehen super aus, sind aber einmal lecker und dann nicht mehr. So, ich habe das Thema darum genannt, alles prüfen, Gutes hüten. Darum geht's. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich. In Thessalonich, da gab es so eine gewisse Spannung. Susanne hat mir gerade noch die Jahreslosung, gibt es mit einem Spannungsprüfer. Ich habe erst gefragt, ob es ein Fieberthermometer ist, aber wäre vielleicht nicht so günstig, das irgendwo hinzustecken. Es ist ein Spannungsprüfer, weil eine gewisse Spannung in dieser Jahreslosung wirklich steckt. Das hat auch die Gemeinde in Thessalonich erlebt. Paulus kam also mit Silas nach Thessalonich. Thessalonich lag an einer der Hauptverkehrsstraßen im Römischen Reich. Da kann man sich vorstellen, da gab es also viel Geld, viel Handel, viele römische Einflüsse, griechische Einflüsse, viele Religionen. Und da kommt Paulus mit Silas hin und sie gehen zuerst, wie es üblich ist, in die Synagoge. Sie missionieren also erst unter den Juden und von den Juden kommen ein paar wenige zum Glauben und die meisten Leute in der Gemeinde Thessalonich sind Heidenchristen, die also vom christlichen Glauben, vom jüdischen Denken keine Ahnung haben. Und dann passiert etwas, die Juden in Thessalonich werden sauer. Die finden das nicht gut, dass Leute aus ihrer Gruppe plötzlich Christen werden. Und sie fangen an, gegen Paulus und Silas, gegen die Christen, einen Aufstand anzuzetteln, Leute heiß zu machen. Und dann kommt das so weit, dass Paulus und Silas gebeten werden von den Christen, die Stadt schnell zu verlassen, damit nichts Dramatisches passiert. Also Paulus und Silas fliehen dann in die nächste Stadt nach Beröa. Da werden die Juden später anders sein, die prüfen dann erst, was sie hören. Aber die müssen also abhauen. Das Problem ist also jetzt, die junge Gemeinde, die in Thessalonich entstanden ist, hatte nur wenig Zeit mit Paulus verbracht. Die hatten das Wichtigste vom Evangelium gehört und sie mussten jetzt ohne Paulus und ohne Silas zurechtkommen mit all den Einflüssen in dieser Stadt. Es war eine neu gegründete Gemeinde, da gab es noch nicht so Strukturen. Wir haben es ja als Deutsche gerne mit Strukturen. All das war in der Gemeinde kaum vorhanden oder noch gar nicht vorhanden. Ist nicht immer schlimm, ne? Aber es gab im Prinzip nicht viel. Und darum schreibt Paulus ihnen um 50 nach Christus diesen Brief. Das ist also einen der ersten Briefe, die Paulus überhaupt geschrieben hat an die Gemeinde Thessalonich. Und zwar deshalb, weil sie eben nichts hatten, woran sie Dinge prüfen konnten, wo sie klären konnten, was ist denn jetzt gut? Was sollen wir denn beachten? Was ist wichtig? Und Paulus schreibt im Thessalonicher Brief ganz praktische Anweisungen. Der verbindet so, wie man als Christ leben soll. wie man in der Gemeinde das Leben stärken kann. Dann schreibt Paulus von der Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu. Er schreibt, dass also Jesus wiederkommen wird und sie sich nicht durch den Druck, den sie erleben, Angst machen lassen sollen, weil sie wissen sollen, dass Jesus wiederkommt. Er fordert sie auf, zu einem heiligen Leben anders zu leben, als eben die Menschen, die anderen Göttern dienen, sondern ihr Leben von Gott gestalten zu lassen. Und in all dem sind die Christen abhängig vom Führen, vom Reden, Führen und Leiten Gottes. Wie gesagt, die können nicht wie wir die Bibel aus der Tasche ziehen und mal gucken, was Gott zu bestimmten Dingen zu sagen hat, weil die hatten noch keine Schriften, außer jetzt den ersten Thessalonicher Brief. Es ist immer gut, einen Text im Kontext zu lesen, das machen wir jetzt auch. Wir lesen mal ab Vers 19 bis Vers 22, dann sieht man nämlich, in welche Situation Paulus das Wort gesprochen hat. Da heißt es, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute, haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Also, da die eben keine Bibel hatten und vieles nicht wissen konnten, waren sie besonders abhängig davon, dass Gott redet. Das sind wir immer noch. Aber sie umso mehr, um Dinge eben klären zu können. Und Paulus sagt, das dürft ihr nicht verachten. Da sollt ihr ein offenes Ohr für haben. Das ist wichtig. Ich sag mal so, wir evangelischen Christen haben an diesem Punkt vielleicht ja so ein bisschen Nachholbedarf. Der Heilige Geist hat es manchmal schwer gehabt in Freikirchen, auch in evangelischen Kirchen. Alistair McGrath, der hat das mal schön formuliert, ich fand es schön, der hat gesagt, der Heilige Geist war lange Zeit das Aschenbrödel der Trinität. Die anderen beiden Schwestern sind zum theologischen Ball gegangen, der Heilige Geist musste immer zu Hause bleiben. Und das ist etwas, was wir von charismatischen Geschwistern lernen dürfen. Wir haben manchmal zu viel Angst gehabt vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Gott selbst. Vor dem, was Gott möchte, muss ich nicht Angst haben, weil er ja am besten weiß, was für uns gut ist. Der Heilige Geist ist die Dynamis, die Kraft Gottes, die in uns lebt, in uns wirkt, von der wir leben, die wir brauchen. Und Paulus weiß, es ist auch der, der Menschen Gaben gibt. Und dann gab es eben die, und das gibt es, glaube ich, auch heute noch, die Gabe der Prophetie. Paulus sagt auf jeden Fall in Römer 12 einmal, wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, und jetzt geht es weiter, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Jetzt muss man so ein bisschen überlegen, was Prophetie ist. Wir denken immer, das ist so die Voraussage von der Zukunft. Das war eigentlich Prophetie in den seltensten Fällen. Prophetie war eigentlich, dass Gott in bestimmte Situationen gesprochen hat, Missstände aufgedeckt hat oder den Menschen etwas mitgegeben hat, worauf sie achten sollten. Prophetische Rede sollte Menschen helfen. Darum schreibt Paulus mal in 1. Korinther 14 über die prophetische Rede, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Natürlich kann die Gabe der Prophetie missbraucht werden. Das war schon im Alten Testament so. Da sieht man manchmal, wie Prophet gegen Scheinprophet auftreten und sich gegenseitig an den Kopf werfen, wer jetzt der richtige Prophet ist. Und da gibt es manchmal richtiges Hin und Her, bis sich dann eben durchsetzt der echte Prophet, der von Gott kommt. Auch im Neuen Testament wird vor falschen Propheten gewarnt. Und trotzdem führt das nicht dazu, dass Paulus sagt, lasst das weg, sondern er sagt, haltet daran fest. Wir lesen nochmal, wie es hieß. Da heißt es, missachtet das prophetische Reden nicht. Das sagt Paulus. Also, weil man etwas missbrauchen kann, hebt das den richtigen Gebrauch nicht auf. Ich kann auch hier vorne als eine Predigt missbrauchen, um etwas zu sagen, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, eine Gemeinde in eine bestimmte Richtung zu drängen. Der falsche Gebrauch rechtfertigt nicht, dass etwas den richtigen Gebrauch, der Missbrauch rechtfertigt das nicht. Ich habe mit dem Bild, wenn ihr einmal ein Bild weiter, ich habe eins gefunden, der Spruch, das Kind mit dem Bade ausschütten, man schüttet manchmal mit dem Schlechten auch noch das Gute aus. Und das Gute an der prophetischen Rede ist das, was Gott den Menschen eben sagen möchte in einer bestimmten Situation. Und wir brauchen beides. Ein Theologieprofessor aus Liebenzell, Thomas Geckle, Volker Geckle, der hat es so formuliert, das fand ich sehr schön. Er hat gesagt, wenn eine Gemeinde die Theologie verachtet, steht sie in der Gefahr, von theologiebefreiter Begeisterung hinweggespült zu werden. Also das ist schlecht, ne, wenn man keine gute Theologie hat. Er hat aber das Gegenteil, wenn sie aber umgekehrt das Wirken des Heiligen Geistes verachtet, dann vertrocknet sie in verstaubten Richtigkeiten. Und jetzt kommt mit der wichtigste Satz von heute wahrscheinlich, eine lebendige Gemeinde lebt immer aus beidem, aus Wort und Geist. Und das gilt heute noch wie damals. Wir brauchen nicht nur die Bibel, natürlich ist die Bibel, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, für uns das Hauptkriterium. Wir brauchen aber auch den Geist, der uns leitet und lenkt, manchmal in ganz konkreten Situationen oder Dinge vor Augen führt, die in unserem Leben schlecht sind oder vielleicht auch geändert werden soll. Wenn das Wirken des Geistes weg, rausgefiltert wird, dann verliert eine Gemeinde ihre Lebendigkeit. Und darum schreibt Paulus diesen Satz, nochmal die Jahreslosung, prüft alles, behaltet das Gute. Also eine gute Theologie fürchtet nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Da müssen wir keine Angst vor haben, sondern sie fördert das Wirken des Heiligen Geistes, indem es eben die Geister prüft, so schreibt das Paulus hier, und das Gute behält und das andere wegtut, das Böse meidet. Jetzt kann man bei diesem Vers zwei Dinge betonen. Man könnte betonen, prüft alles, oder man kann das zweite betonen, behaltet das Gute. Und manche sind geneigt, das eine oder andere auch zu tun. Wenn man das tut, hat man gleich schon etwas falsch gemacht, weil beides zusammengehört. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen, das andere höher bewerten als das andere. Beides ist wichtig, prüfen und behalten. Im Griechischen sind es zwei Imperative gleichwertig, die das deutlich machen. Beides wird von uns erwartet. Beurteilen und mit dem, was wir beurteilt haben, dann richtig umgehen. So, was aber ist jetzt gut? Das ist eben die schwierige Frage. Was ist gut, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen muss, als Pastor vielleicht für die Gemeinde mit den Ältesten, was ist gut, wenn ich in meinem eigenen Leben Entscheidungen treffe? Oder treffen muss, für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Beruf, für die Zukunft. Was ist dann gut? Gut, ganz wichtig, ist nicht das, was ich für gut finde. Also das kann es manchmal sein. Aber das Maßstab ist nicht, was ich für gut und richtig erachte. Gut ist auch nicht unbedingt das, was die Gesellschaft für gut erachtet. Gut ist auch nicht, ob wir uns gut bei einer Entscheidung fühlen, auch das ist nicht unbedingt gut. Das kann alles zusammenkommen. Gut ist, was Gott zu einem Thema zu sagen hat, wie er das beurteilt. Das ist das, was gut ist. Ein Pastor, ein Kollege von mir hat mal gesagt, dass Gott so ist, dann hat er ein ethisches Thema angeschnitten, wo er sagt, was er schwierig fand, hat gesagt, dass Gott so ist, kann ich nicht glauben. Das passt nicht mit meinem Bild von Gott überein. Was sagt er mit dieser Aussage? Das ist gefährlich. Denn nicht mein Bild von Gott entscheidet, sondern wie Gott sich uns in der Bibel vorstellt. Das Kriterium ist nicht mein Bild von Gott und dein Bild von Gott, sondern was wir über Gott erfahren in seinem Wort zum Beispiel. So. Wie kann also jetzt die junge Gemeinde in Thessalonich prüfen, was gut ist? Wie gesagt, Paulus ist weg. Den Brief hat er jetzt gerade erst geschrieben. Die hatten nicht diese ganzen äußeren Rahmenbedingungen, schon 60 Jahre, wie lange sind wir jetzt? 67, glaube ich, gibt es uns als FEG. Wir werden bald 70. Also das hatten die alles nicht, frisch gegründet. Wie können die jetzt entscheiden, was gut ist? Und da möchte ich uns jetzt ein paar Kriterien nennen, die helfen, auch wenn man andere Entscheidungen trifft, wenn es nicht um prophetische Rede geht, aber die einem helfen, gute Entscheidungen zu treffen. So, eins habe ich euch geschrieben, einmal weiterklicken. Wenn man das Gute erkennen will, habe ich mal geschrieben, den Jesus-Fokus. Die entscheidende Frage stellen, wenn das, was ich jetzt entscheiden will, macht diese Sache Gott Jesus Ehre, ehrt sie Jesus und dem, was er durch mich erreichen will, gibt es Jesus die Ehre. Darin soll sich das auszeichnen, dass das letztlich Jesus dient, sicher auch mir, aber dass es zum Guten ist, in dem Sinne, dass Jesus groß gemacht wird. Ein Kriterium ist, wenn es darum geht, dass ich groß werde oder du oder eine bestimmte Sache, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man das fallen lassen kann, dass es das nicht ist, was Gott ist. Und wenn man weiß, dass es Jesus Unehre macht, dann ist es ganz deutlich, dass das für uns nicht richtig sein kann. Petrus schreibt später in 2. Petrus 3, Vers 18, ihm, und im Kontext ist wirklich von Christus die Rede, nicht von Gott, ihm, Christus, gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wenn wir Entscheidungen treffen, die Jesus die Ehre nehmen und mich groß machen oder dich groß machen, dann ist das ein gutes Kriterium, das wir da einhalten sollen, umkehren sollen. Ein zweites und für uns, weil wir eben die Bibel haben, mit Sicherheit das Wichtigste, den Bibeltest zu machen. Einmal weiterklicken. Eine prophetische Aussage muss mit der apostolischen Verkündigung, also mit der Verkündigung der Apostel übereinstimmen. Sogar mit der Schrift im Ganzen. Für die damals Thessalonicher, die hatten nur die apostolische Verkündigung. Das wird Paulus ihnen später schreiben. Im 2. Thessalonicher Brief schreibt er ihnen in Kapitel 2, so steht nun fest und haltet euch an die Überlieferungen, und jetzt kommt es, in denen ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Sie sollen sich an die Lehre halten, die sie von Paulus und den Aposteln gehört haben. Ich habe es gesagt, wir haben heute die Bibel zur Hand. Ich habe es auf dem Handy in verschiedenen Übersetzungen. Ich habe x Übersetzungen in meinem Bücherregal, ihr vielleicht auch. Dann hat man, wenn man Theologie studiert hat, ich könnte noch in Hebräisch und Griechisch nachgucken. Mache ich aber nicht oft, ich kann nicht mehr gut Hebräisch. Ich kann mich nicht brüsten mit etwas, was ich nicht mehr kann, aber theoretisch könnte ich, aber ich würde es nicht mehr verstehen. Aber ich hätte die Möglichkeit. Wir haben also viele Möglichkeiten, das zu tun. So, damit haben wir etwas, was ich jetzt einmal weiterklicken möchte, einen guten Kompass, machen wir es nicht, einen guten Kompass, einen Schiffskompass haben, der uns hilft, im Meer der Meinungen einigermaßen zu wissen, wo es lang geht. Stellt euch vor, jemand kommt zu einem Kapitän und sagt, so ein Schiff gerade auszufahren ist vollkommen einfach, und der Kapitän sagt, versuch's einfach mal. Der hält das Steuerrad gerade und fährt dann, und nachträglich guckt der Kapitän dann auf die Auswertung vom Navi, wo er lang gefahren ist. Der ist zick und kreuz und quer gefahren, wäre nie angekommen. Er hat mich vergessen, ein Steuerrad gerade zu halten, heißt auf dem Meer nicht, dass man geradeaus fährt, weil man die Wellen berücksichtigen muss, den Wellengang, die Windrichtung. Der ist ganz schräg gefahren, und so kann es uns auch sein, wenn man ohne Kompass unterwegs ist. Und darum ist es für die Thessalonicher so wichtig, die Bibel als Kompass oder die Überlieferung, die sie hatten, als Kompass zu nutzen. Dass wir das brauchen, dass es nötig ist. Die Reformatoren, gerade Martin Luther, der hat das sehr gefördert. Die Betonung der Schrift Norma Normans, die Norm der Norm. Alles muss sich prüfen am Wort Gottes. Als er zum Reichstag zu Worms aufgefordert wurde, seine Thesen zu widerrufen, wir kennen diesen Satz, hier stehe ich kann nicht anders. In Wirklichkeit hat Luther aber gesagt, was ich hier habe, so bin ich durch die Stellen der Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen, gefangen im Worte Gottes. Und darum konnte er nicht zurück, weil er gesagt hat, das Wort Gottes lässt für mich keine andere Deutung zu, ich kann nicht widerrufen. Und für Martin Luther und dann die evangelischen Christen war das Wort Gottes immer das Kriterium, was man bemühen muss. Martin Luther hat in der Zeit gelebt, als ein Mann lebte, Karlstadt hieß der. Und der Karlstadt, der hatte, es war ein Professorenkollege, der sehr betont hat, das Wirken des Heiligen Geistes so stark, dass er die Bibel gar nicht mehr gelesen hat oder sich über die Bibel hinweggesetzt hat, weil er ja die Impulse bekommen hat von oben. Und Luther hatte über diese Leute, die hat er Schwärmer genannt. Und seine Kritik an diesen Schwärmern war, das lesen wir hier, sie trennen den Geist vom Wort, und das ist der Anfang aller Irrtümer. Man darf den Geist Gottes nicht gegen das Wort Gottes ausspielen. Wer das versucht, wird immer auf der Nase landen und Menschen in die Irre führen. Und darum ist die Prüfung für uns am Wort Gottes so entscheidend. Unser Kompass ist Gottes Wort. Und daran sollten wir uns orientieren. Ein drittes Kriterium, wenn man Dinge prüfen kann, der Erbauungstest. Dient das, was jetzt die Propheten der Gemeinde sagten, was ich entscheiden will in bestimmten Situationen, dient das dazu, dass zum Beispiel Gemeinde erbaut wird, dass die Gemeinde gefördert wird? Im Alltag muss das nicht immer sein. Wenn ich jetzt Arzt werde oder Krankenpfleger, ist das für die Gemeinde relativ wurscht, glaube ich. Aber wenn es um Entscheidungen in der Gemeinde geht, dient es der Gemeinde, baut es Gemeinde auf oder bringt es nur Streit und Unzufriedenheit und hinterlässt Scherben? In 1. Korinther 14 schreibt Paulus in Vers 26, alles geschehe zur Erbauung. Und er meint nicht nur zur eigenen Erbauung, sondern zur Erbauung der Gemeinde. Und das ist ein wichtiges Kriterium. Wenn Menschen nur Scherben hinterlassen und alles kaputt machen, ist es ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich nicht von Gott kommt, sondern selbst ausgedacht ist. Ein letztes, was Paulus noch nennt, ohne es zu sagen, ist das vierte, die Schwarmintelligenz. Denn die Jahreslosung ist im Plural formuliert. Der sagt nicht, prüfe du alles, sondern im Plural prüft ihr alles. Ne? Es ist manchmal wichtig, in der Gemeinschaft mit anderen Entscheidungen zu treffen. Für mich war es sehr gut, an manchen Situationen meines Lebens Dinge nicht allein entscheiden zu müssen, sondern mit Christen fragen zu können, was sie zu dieser Sache denken. Und das ist ein guter Rat, wenn man manchmal nicht weiter weiß, die Schwarmintelligenz der Geschwister im Glauben zu nutzen und zu sagen, bete für mich oder hast du eine gute Idee, was ich machen kann. Kann man zwei oder drei gute Freunde fragen, die vielleicht Christen sind. Das hilft manchmal wirklich ganz enorm. So. Also das sind die Hilfsmittel, die die Thessalonicher jetzt haben, um Dinge zu prüfen. Und glaubt mir, das brauchen wir heute noch wie damals. Denn es gibt selten, aber manchmal Situationen, ich erzähle jetzt aus meinem eigenen Erleben, ich wurde schon zwei oder dreimal von Leuten angerufen aus Dortmund und fragt mich wo, aus der Shinyonshi-Sekte, so ähnlich wird es ausgesprochen, irgendeine koreanische Sekte, die mich eingeladen haben, zu einem Seminar zu kommen und das nicht nur bei mir machen, die bewusst manchmal Christen anrufen und einladen. Wurde von euch schon jemand von denen mal eingeladen? Handzeichen? Hat schon mal jemand einen Anruf gekriegt? Also zwei, drei. Also falls die mal anrufen, können wir jetzt schon im Vorhinein prüfen, was wir davon halten können. Wir wollen das als Schwarmintelligenz machen. Ist eine neue christliche Sekte aus Südkorea, also christlich muss man da fast schon in Frage stellen, ist eine Sekte aus Südkorea. Der Gründer heißt Lee Man-hee, der ist inzwischen, glaube ich, 93. Im Internet sind die sehr missionarisch aktiv, auf der Straße. Sie rufen manchmal Christen an, Pastoren, die sie aktiv sozusagen sich da melden und die einladen. Das ist eine Prophetenfigur, mit starkem Selbstbewusstsein, Absolutheitsanspruch. Der zeigt sich oft im weißen Anzug, hält eine Eisenstange in der Hand und mit der Eisenstange, die soll symbolisieren, dass er, also nicht Jesus, dass er die Macht über die Völker habe, dieser Prophet. Er bezeichnet sich selber als körperlich unsterblich. Es wird langsam spannend, weil er 93 ist. Ich weiß nicht, wie alt er wird. Mal gucken, ob er recht hat. Ich vermute nicht. Ohne ihm nahe treten zu wollen. Es soll nicht böse sein, ne? Es ist einfach statistisch gesehen. So. Und diese Kirche lehnt alle anderen Kirchen als satanisch ab. Also wir sind satanisch, aber sie wollen uns trotzdem irgendwie retten, indem wir zu ihnen kommen. Nur dann kommt mein Himmel. So. Jetzt wollen wir prüfen. Wir haben ja gelernt, wir dürfen prüfen. Also, Jesus-Fokus. Macht dieser Lehmann Hee, macht der Jesus groß? Nein, das macht er nicht, denn er behauptet viele Aussagen, die auf Jesus bezogen sind, dass sie für ihn gelten. Der macht nicht Jesus groß, sondern sich selbst. Und er ist unverzichtbar und alle anderen Kirchen sind auch nicht richtig. Also es geht um ihn in vielen Dingen. Wenn man den Bibeltest macht, ist das, was er erzählt, denn biblisch? Da muss man sagen, manche der Bibelstellen passen. aber viele passen eben auch nicht und man merkt, da ist vieles krumm. Das ist eine Mischung aus beidem. Aber wenn man da ein bisschen nachdenkt, wird man feststellen, was man davon halten soll, das hat mit der Bibel im Großen und Ganzen dann doch wenig zu tun. Wir haben einen dritten Test gehört, der Erbauungstest. Baut es die Gemeinde auf? Nein, das Gegenteil passiert. Er will uns ja direkt rausziehen aus Gemeinden. Er will bewusst Gemeinden sozusagen kaputt machen, weil die ja alle falsch sind. Und seine eigene bauen. Wenn man in dieser Gruppe drin ist, herrscht ein hoher sozialer Druck. Die Leute werden gezwungen, dauernd zu missionieren, ähnlich wie man es von den Zeugen Jehovas kennt. Die werden richtig unter Druck gesetzt, da werden Menschen klein und kaputt gemacht. Mich haben Deutsche angerufen, wo ich überrascht war, dass die sich dazu hinreißen lassen, aber die mussten, die durften gar nicht anders. Also solche Dinge, wo man merkt, das baut nicht die Gemeinde auf, es macht sie kaputt. Die Schwarmintelligenz. So, jetzt frage ich uns, wir dürfen ja ein Urteil fällen, wie würdet ihr das beurteilen? Ich denke, die meisten von uns würden sagen, das ist nicht richtig, das kann nicht von Gott kommen und damit hätten wir auch recht. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass man manche Dinge einfach beurteilen lernen muss oder kann. Bei Paulus geht es darum, eben dieses Prüfen. Ne? Das geht nicht darum, dass Paulus was kaputt machen will. Im Gegenteil, wenn er prüft, will er das Gute bewahren. Er will, dass wir vorwärts kommen im Glauben, dass sich was bewegt. Dass wir deshalb prüfen und er sagt, wenn wir das Gute erkannt haben, dann sollen wir das bewahren, heißt nämlich nicht nur im Kopf behalten, dann soll man das Gute auch umsetzen, was man erkannt hat. Na, wenn Jesus mir zeigt, stell mir vor, irgendjemand hätte ein prophetisches Wort für mich, käme zu mir und ich habe es geprüft und alles wäre okay, ich denke, wird wohl für mich so sein und ich versuche das umzusetzen, dann hätte ich darüber vermutlich Frieden und es wird mir dann auch helfen. Es wird mich nicht kaputt machen, sondern es wird mich weiterbringen. So, das wäre so dieser prophetische Bereich. Was heißt das jetzt aber im Alltag, wenn wir manchmal Entscheidungen treffen, wo es nicht um Prophetie geht, sondern um ganz praktische Entscheidungen? Die Frage, studiere ich in Münster oder studiere ich in einer anderen Stadt? Was studiere ich überhaupt? Werde ich Arzt oder werde ich Krankenpfleger? Diese Frau gefällt mir, könnte das meine zukünftige Frau sein? Ist auch gut, wenn die dann den gleichen Gedanken hätte. Ne? Dann, aber solche Gedanken hat man ja, wo man dann überlegt, wie finde ich da eine gute Entscheidung? Man kann also manche dieser Dinge genauso tun wie hier und sich überlegen, es passt nicht immer alles, weil wie gesagt, es geht nicht um prophetische Rede. Aber wenn man darüber gebetet hat und manchmal dann immer noch keine Gewissheit hat, immer noch nicht weiß, soll ich jetzt in Münster studieren oder in Augsburg oder eine der anderen Dinge, die ich genannt habe, wenn ich immer noch keine Gewissheit habe, wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus und Gott traut dir und mir zu, dass wir selbstbewusst auch Entscheidungen treffen dürfen, nachdem wir dafür gebetet haben. Und wenn es unklar ist, dass wir sagen, ich treffe jetzt einfach eine Entscheidung, weil wenn man immer Dinge vor sich herschiebt und sich nicht entscheidet, ist das manchmal viel schlimmer oder tragischer, als wenn man mal etwas versucht und testet. Man kann manchmal dann auch etwas falsch entscheiden, aber wisst ihr, ist Gott auch manchmal gnädig. Irren ist menschlich und umkehren ist christlich. Ne, dann kann man sagen, ich habe gemerkt, das war nicht gut, ich soll doch nicht nach Augsburg gehen, Münster ist sowieso viel schöner, bleibt hier. Dann kann man das so klären. Aber das muss nicht ich entscheiden, sondern ihr. Und ich möchte euch einfach Mut machen zum Ende der Predigt. Die Jahreslosung lädt uns also ein zum Prüfen und zum Behalten, zum Umsetzen des Gehörten. Wer beim Prüfen stehen bleibt, hat den zweiten Teil vergessen, dass man das, was man als richtig erkannt hat, dann auch tut. Und ich wünsche dir in diesem Jahr zum einen viel Weisheit von Gott, zu erkennen in den Entscheidungen, die du jetzt ganz praktisch treffen musst, dass Gott dir hilft, gute Entscheidungen zu treffen, dass du den Mut hast, auch Dinge dann zu entscheiden und korrekturfähig bleibst, falls du merkst, es war vielleicht doch nicht richtig, dann ist das gut. Und das Zweite, ich wünsche für uns als Gemeinde, dass wir offen bleiben für den Heiligen Geist, vielleicht manchmal auch noch offener werden, vielleicht bin ich manchmal selber da auch kritisch, dass ich offen bleiben für Gottes Führen, aber das eben gut prüfe, wie wir es heute gehört haben, und dass wir als Gemeinde erkennen, was Gott für uns will und auf dem richtigen Weg bleiben. Weil wenn wir das erkennen, was Jesus für uns möchte, dann ist es das Beste, was wir entscheiden können. Davon bin ich überzeugt. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diese Jahreslosung, die ja ein guter Ratschlag ist, besonders in dem Rahmen der prophetischen Rede gedacht, ja, dass man Dinge gut prüft, aber sich nicht von vornherein dagegen stellt. Und diese Offenheit möchte ich dich bitten, dass du die mir gibst, auch uns gibst, dass wir weiterhin mit deinem Wirken rechnen, auch wenn wir uns manchmal vielleicht als evangelikale Christen so ein bisschen schwer tun mit dem, was wir manchmal mitbekommen. Sicher gibt es manchmal auch viel Missbrauch in dem Bereich, aber das heißt nicht, den richtigen Gebrauch abzulehnen, und das wollen wir auch nicht. Und da kannst du uns diese Offenheit schenken, dass wir das erleben, auch in unserem privaten Leben in der Gemeinde, und dann sehen, wie du uns so führst. Und gib uns auch Weisheit, dass wir dann anhand des Jesus-Fokuses, des Bibeltestes, ja, dieses Erbauungstestes und der Schwarmintelligenz gute Entscheidungen treffen können für uns und für die Gemeinde. Und du weißt, wer von uns jetzt vielleicht gerade vor großen Entscheidungen steht, Studium, Arbeitsplatz, Wohnort, Ehepartner oder Freund, Freundin. Da wollen wir dich bitten, dass wir das mit dir besprechen und dann den Mut haben. Du traust uns das zu, auch gute Entscheidungen zu treffen. Und du wirst dann entweder deinen Segen drauflegen oder uns zeigen, wo es auch nicht richtig ist. Und ich danke dir, dass du uns das ja, erlaubst und dass du uns auch immer wieder einlädst, dann umzukehren, wenn wir da vielleicht mal was Falsches entschieden haben. Aber danke, dass wir da nicht Angst haben müssen, sondern dass du, ja, du uns einlädst, gute Entscheidungen zu treffen. In deinem Sinne. Und jetzt wollen wir dich loben und preisen, dir die Ehre geben, auch mit unserem Leben und dem Leben der Gemeinde. Und wir danken dir, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Und wenn wir dir folgen, dass es für uns als Gemeinde gut ist. Amen. Wir wollen jetzt das Jahreslosung